Wir kommen dem Richter zu Kapitel 19. Ich lese uns wieder das ganze Kapitel. Und zu jener Zeit, als kein König in Israel war, begab es sich auch, dass ein levitischer Mann, der sich im hinteren Teil des Gebirges Ephraim aufhielt, ein Kebsweib von Bethlehem Juda nahm. Dieses Kebsweib aber war treulos gegen ihn und lief von ihm fort in ihres Vaters Haus nach Bethlehem Juda und blieb da selbst 4 Monate lang. Da machte sich ihr Mann auf und ging ihr nach, um zu ihrem Herzen zu reden und sie wieder zurückzubringen. Denn er hatte einen Knaben und ein paar Esel bei sich. Und sie führte ihn in ihres Vaters Haus. Als ihn aber des Mädchens Vater sah, empfing er ihn mit Freuden. Und sein Schwiegervater, des Mädchens Vater, hielt ihn fest. Und er blieb 3 Tage lang bei ihm und sie aßen und tranken und übernachteten da selbst. Am 4. Tag aber stand sie früh auf und wollten gehen. Da sprach des Mädchens Vater zu seinem Tochtermann, stärke dein Herz mit einem Bissen Brot, danach mögt ihr ziehen. Und sie setzten sich und aßen beide miteinander und tranken. Da sprach des Mädchens Vater zu ihm, lass es dir doch gefallen und bleibe über Nacht und lass dein Herz guter Dinge sein. Doch der Mann stand auf und wollte gehen, aber sein Schwiegervater nötigte ihn, so dass er umkehrte und da selbst über Nacht blieb. Am Morgen des 5. Tages machte er sich auf und wollte ziehen. Da sprach des Mädchens Vater, stärke doch dein Herz, und sie verzogen, bis sich der Tag neigte, während sie beide miteinander aßen. Danach machte sich der Mann auf und wollte mit seinem Kebsweibe und mit seinem Knaben ziehen. Aber sein Schwiegervater, des Mädchens Vater, sprach abermals zu ihm, siehe doch, der Tag nimmt ab und es will Abend werden. Bleibe doch hier über Nacht, siehe, der Tag neigt sich, bleib hier über Nacht und lass dein Herz guter Dinge sein. Dann mach dich morgen früh auf den Weg, dass du zu deiner Hütte kommst. Aber der Mann wollte nicht über Nacht bleiben, sondern machte sich auf, zog hin und kam bis vor Jebus, das ist Jerusalem. Und seine beiden gesattelten Esel und sein Kebsweib waren bei ihm. Als sie nun in die Nähe von Jebus kamen, war der Tag fast hin. Und der Knabe sprach zu seinem Herrn, komm doch und lasst uns in diese Stadt der Jebusiter einkehren und darin übernachten. Aber sein Herr sprach zu ihm, wir wollen nicht in eine fremde Stadt einkehren, die nicht zu den Kindern Israel gehört, sondern wollen nach Gibea hinübergehen. Und er sprach zu seinem Knaben, kommt, wir wollen in einer dieser Ortschaften einkehren und über Nacht bleiben zu Gibea oder zu Rama. Also zogen sie weiter und die Sonne ging unter gerade bei Gibea, welches zu Benjamin gehört. So kehrten sie denn da selbst ein, um in Gibea zu übernachten. Und als er aber hineinkam, setzte er sich auf den Platz der Stadt. Da war aber niemand, der sie zum Übernachten in sein Haus aufgenommen hätte. Doch siehe, da kam ein alter Mann am Abend von seiner Arbeit vom Felde, der war auch vom Gebirge Ephraim und ein Fremdling zu Gibea. Aber die Leute des Ortes waren Benjaminiten. Als nun der alte Mann seine Augen erhob und den Wanderer auf dem Platz in der Stadt sah, sprach er zu ihm, wo willst du hin und wo kommst du her? Er aber antwortete ihm, wir reisen von Bethlehem Juda nach dem hinteren Teil des Gebirges Ephraim, von wo ich her bin. Ich war nach Bethlehem Juda gezogen und ziehe jetzt zum Hause des Herrn und niemand will mich beherbergen. Wir haben Stroh und Futter für unsere Esel und Brot und Wein für mich und deine Magd und für den Knaben, der mit deinen Dienern ist, so dass uns nichts mangelt. Der alte Mann sprach, Friede sei mit dir, alles was dir mangelt, findest du bei mir. Bleibe nur nicht über Nacht auf dem Platze. Und er führte ihn in sein Haus und gab dem Esel Futter, und sie wuschen ihre Füße, aßen und tranken. Als er herzguter Dinge war, siehe, da umgaben Männer der Stadt, Kinder Belials, das Haus und stießen an die Tür und sprachen zu dem alten Mann, dem Hauswirt, bring den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, dass wir ihn erkennen. Aber der Mann, der Hauswirt, ging zu ihnen hinaus und sprach zu ihnen, nicht doch, meine Brüder, tut doch nicht so übel, nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist. Begeht doch keine solche Schandtat. Sieh, ich habe eine Tochter, die noch eine Jungfrau ist, und dieser hat ein Kebsweib. Dieselben will ich euch hinausbringen, die mögt ihr schwächen und mit ihnen tun, was euch gefällt. Aber dieser Mann begeht keine solche Schandtat. Aber die Leute wollten ihm nicht gehorchen. Da fasste der Mann sein Kebsweit und brachte sie zu ihm hinaus. Die erkannten sie und trieben Mutwillen mit ihr die ganze Nacht. Bis an den Morgen und ließen sie erst los, als die Morgenröte anbrach. Da kam das Weib am Morgen früh und fiel nieder vor der Tür am Hause des Mannes, wo ihr Herr war und lag daselbst, bis es hell ward. Als nun ihr Herr am Morgen aufstand und die Tür am Hause auftat und hinausging, um seines Weges zu ziehen, siehe, da lag sein Kebsweit vor der Tür des Hauses mit den Händen an der Schwelle. Er aber sprach zu ihr, steh auf, wir wollen gehen. Aber da war keine Antwort. Dann nahm er sie auf den Esel, machte sich auf und zog an seinen Ort. Als er heimkam, nahm er ein Messer und fasste sein Kebsweib und zerlegte sie in 12 Stücke und sandte sie in alle Grenzen Israels. Und alle, die sie sahen, sprachen, solches ist nicht geschehen, noch gesehen worden, seit der Zeit, da die Kinder Israel aus Ägyptenland gezogen sind, bis auf diesen Tag. Nun denkt darüber nach, beratet und sprecht euch aus. Schau dir die brutalste Geschichte in der ganzen Bibel. Und ich denke, es steht nicht umsonst hier letztendlich am Ende dieses Buches. Es war nicht etwas sehr. Das ganze Buch ist ja, so wie ich schon ein paar Mal aufgezeigt habe, und es ist mir so wichtig, es ist letztendlich das Bild, wie die Christenheit in der Endzeit durch den allgemeinen Abfall der Christenheit in einem furchtbaren Zustand ist. Wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, was die Bibel uns hier zeigt. Sie hat uns ja gezeigt, wie Israel in der Blüte, als sie vom Höhepunkt war, immer mehr zerfällt, wie das Volk Israel kaputt geht durch kleine Kompromisse. Wir haben gesehen, wie gerade der Stamm Benjamin einer von den ersten Stämmen war, die hier letztendlich sündhaft gehandelt haben mit dem Kompromiss. Und das ist jetzt die Frucht, die Ausreifung. Wir haben ja gesehen, wie zum Beispiel die Führer dann in dieser Zeit selber so unklar sind, dass sie ihre normale Zeit nie im Leben akzeptiert worden wären. Das ist genau das, was wir heute sehen. Heute sind die klarstehenden Leute im Reich Gottes noch so unklar, dass sie zur Zeit der Erweckung hätten die, ich sage mal vorsichtig, in keinster Weise akzeptiert. Wir haben heute Zeit, wo dieser Zeitgeist, der herrscht, immer Volk, und der hast du ja nicht nur in Deutschland, sondern jetzt haben wir was noch nie gab vorher. Früher hat zum Beispiel eine Nachricht, nehmen wir das 16., 17. Jahrhundert, wenn dann die Nachrichten gekommen sind von Ludwig im 14., von, ich sag's damals, solchen Größen, dann hat es Monate teilweise oder Wochen gedauert, bis das überhaupt bekannt wurde, was da war. Heute hast du jeden Skandal innerhalb von ein paar Minuten, hast du in der Zeitung, hast du in den Medien, das heißt, die Welt wird immer kürzer. Und diese ganze Entwicklung der Medien bewirkt etwas, dass zum Beispiel, ich sage mal, der Zeitgeist nicht mehr auf ein Volk, nicht mehr auf eine bestimmte Region begrenzt ist, sondern dass der über den ganzen Erdball geht. Und darum findest du überall die gleichen Phänomene auf der Erde. Das ist das Verrückte, dass du überall die gleiche Abfalltendenz siehst. Das kommt von den Medien, das wäre sonst nicht der Fall. Du hattest früher immer Völker, die dann letztendlich, ich sag's mal, in Sünde gelebt haben, Gott hat sie gerichtet, aber da hat es andere Völker, die haben nicht einmal was davon gewusst. Heute ist so, dass alles publiziert wird. Es wird alles letztendlich, breitgedreht und wird den Menschen, in einer unheiligen Form einfach dargeboten. Ich habe vor Jahren das Buch von Postman einmal erguckt, der erklärt hat, wie zum Beispiel Medien wie Fernseher und ähnliches auf Kinder wirken. Er hat gesagt, das Schlimme ist eigentlich, dass es für die Kinder ab einem bestimmten Zeitpunkt aufgrund der Medien kein Geheimnis mehr gibt. Und er hat es dann erklärt und hat gesagt, wenn es kein Geheimnis mehr gibt, sind es keine Kinder mehr. Ich kann mich heute noch erinnern, als ich das Buch damals in die Finger hatte, war das Erste, was ich tat. Ich bin damals sofort losgefahren und habe einen riesen Teddybär gekauft, weil mir wieder bewusst geworden ist, man darf Kinder nie wie Alte behandeln. Es hat mit dem zu tun, die brauchen ihre heile Welt, ihre Geheimnis. Und der Mensch braucht eine bestimmte heile Welt. Das ist einfach normal. Und durch die Medien ist halt das in der Endzeit so, dass es keine heile Welt mehr gibt. Jeder Dreck wird verbreitet. Das ist praktisch eine überfallartige Medienlandschaft, die wie ein Schneeball, wie ein Lawinensystem die ganze Welt überrollt. Und aus dem Grund hast du auch am Ende der Zeiten, bevor der Herr Jesus wiederkommt, hast du diesen Zerfall. Und jetzt haben wir ja gesehen im Richter, wie hier systematisch der Weg der Christenheit vor der Blüte, vor der Urgemeinde aufgezeigt wird, bis zum Ende, wo der Antichrist kommt. Und jetzt siehst du, kurz vor Schluss, wir sind bald fertig, siehst du, jetzt, man hat ja vorher gesehen, Kapitel 18, der große Zerfall, der offene Götzendienst in Israel eingeführt, von den eigentlich, ich sag's nochmal, von den positiven Leuten noch. Das ist ja das Schlimme. Also nicht nur die Danniter, das ist dann die Spitze, das Allerschlimmste. Aber man sieht ja hier, wie es eigentlich schon beginnt. Und zwar, was interessant ist, immer Ephraim. Immer Ephraim. Hier wieder Ephraim. Ephraim war einer der positiven Stämme. Manasse, Ephraim, die Kinder Josefs, war absolute Segenslinie. Und jetzt bricht die Sünde brachial auf. Und das ist das Brutale auch in der Endzeit, dass die Sünde nicht mehr bei den Unklaren ist, sondern dass die Sünde zu den Klaren kommt. Das ist das Verrückte. Das ist Endzeit. Die Sünde kommt auch zu denen, die klar stehen. Und hier siehst du plötzlich, wie die Sünde durchbricht. Das kommt, das passiert nicht in Dan, das passiert in Ephraim, das passiert bei Leviten, das passiert bei denen, die Gott priesterlich dienen sollen. Und das ist eben das Teuflische in der Endzeit, dass dieser Sündergeist, der letztendlich draußen herrscht, in der Welt, dass der langsam auf die Gläubiger übergeht. Und heute musst du beim Gläubiger mit allem rechnen. Und das ist das Problem. Und das ist hier, in dem Kapitel ist das dargelegt. Und da siehst du auch etwas, diesen moralischen Zerfall. Und ich möchte jetzt, bevor wir jetzt ins Kapitel einsteigen, um das näher anzusehen, möchte ich ein paar Dinge sagen, die auch gar nicht auf dem Zettel stehen. Ich möchte einfach mal etwas sagen, das liegt mir am Herzen. Wir sind in einer Zeit, wo man alles verharmlost. Und es war vor Jahren, ich weiß nicht, wie lang es her ist, wo das erste Mal ihre christlichen Illustrierten Artikelserie kam. Und in der Artikelserie, da ist das erste Mal propagiert worden, dass es ja wohl auch passieren könnte, dass ein Gläubiger in Ehebruch fällt. Ich möchte es einfach nochmal ganz deutlich sagen. Wer mit dem Feuer spielt, da wird sich die Finger verbrennen. Und zwar, für den Gläubigen ist das ein Thema, das absolut ausgeschlossen ist. Das war Tabu. Wenn so etwas in gläubigen Kreisen vorkommt, dann müssen wir sich einfach einmal bewusst sein, dass das in normalen Zeiten und bei normalen Gläubigen die Totalkatastrophe bedeutet hat. Und ich habe selber erlebt, ein paar Geschwister wissen, wen ich meine, ich habe selber erlebt, wie Gott eine Frau aufgrund von so einer Sünde getötet hat. Gott hat sie getötet. Und obwohl dann kleine Kinder da waren, wo wir gesagt haben, das tut der Herr nicht, aber er tut's. Das müssen wir einfach einmal sehen. Da war die Heiligkeit Gottes und die Klarheit, was diese Sünde bedeutet. Aber die moralische Sünde, das war klar. Das ist eben nicht mehr klar, weil der Zeitgeist überspringt auf gläubige Kreise. Und ich war völlig entsetzt, als ich las in der Zeitung, naja, was ist jetzt, wenn es passiert? In dem Moment fängt schon der Erste, der labil ist, an zu überlegen, da kann es ja doch nicht so ganz schlimm sein. Statt dass man da reingeschrieben hat, das ist die Totalkatastrophe, du musst mit rechnen, dass Gott dich tötet. Die Idee kommt mir nicht mehr. Das heißt, wir haben hier Bewusstseinsveränderung. Und wer sich im Okkultismus auskennt, das, was heute abläuft, die Medien, wisst ihr, was das bewirkt? Das ist ein gruppendynamischer Geist. Das ist dasselbe, was in der Gruppendynamik geschieht. Das heißt, da geschieht eine Gleichschaltung. Und je mehr du, wenn du gruppendynamisch denkst, ich habe schon gruppendynamische Sitzungen im Geschäft zerstört, ich weiß, wie man das macht. Ich muss eigentlich bloß immer dagegen gehen. Die, ich weiß nicht, wie heute die Referentin, die hat mir fast die Fingernägel durchs Gesicht gezogen, viel nicht mehr gefällt. Aber du kannst jede gruppendynamische Sitzung zerstören, indem du dagegen gehst, ganz gezielt. Egal was du denkst, sagst du genau das Gegenteil, was der sagt, wo es leidet, dann ist nach kurzer Zeit aus, keine 10 Minuten, dann bricht alles zusammen. Und jetzt kommt aber das Problem. Wenn die Gläubiger keinen Widerstand leisten, dann passiert das Gleiche wie hier. Dann geht dieser gruppendynamische Geist über und prägt das Denken der Gläubigen. Und dann werden wir handeln wie diese Welt. Das ist das Problem. Und das siehst du hier. Hier hat es durchgeschlagen. Die Bibel steht immer noch, Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Das gilt immer noch. Das hat sich nicht geändert. Ich denke, ihr kennt alle die Bibel, 1. Korinther 5. Dort war eine schlimme, letztendlich unmoralische Sünde. Und was sagt der Paulus? Er sagt, dieser Mensch wurde dem Teufel übergeben, dass er stirbt, zu Deutsch. Auf das er wenigstens die Chance hat, noch in den Himmel zu kommen, dass er wenigstens noch gerettet wird, aber körperlich muss er sterben. Das müssen wir einfach sehen. So lehrt die Bibel diese Dinge. Und in dem Moment, wenn dieser antichristliche Geist auf die Gläubige übergeht, wisst ihr, was da nämlich passiert? Da verliert die Gemeinde Jesu ihre Salzkraft und ihre Abwehrkraft. Und dann kommt was ganz Teuflisches. Dann letztendlich wird sich dieser antichristliche Geist immer schneller ausbreiten. Und das, was die Gemeinde noch eine Widerstandskraft hat, wird schmelzen. Und darum geht der Kampf um diese Dinge. Wisst ihr, ich weiß das. Da hat mich schon... Das Ding, der wirft mich schon auslacht hinterrum, das ist mir aber egal. Wenn ich zum Beispiel heute sage, es geht manche Dinge nicht, vor allem wenn du zu jungen Leuten sagst, die lachen dich aus. Ist klar. Weil der Zeitgeist hat auch die Jungen so geprägt. Und jetzt kommt eben das Schlimme. Da helfen auch christliche Schulen nicht allzu viel, weil spätestens, wenn die aus der Schule rauskommen, kommen sie in die Welt und dann kriegen sie den Schock. Das heißt, man muss die Kinder und die Gläubigen frühzeitig daran gewöhnen, dass sie sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Wie benimmt man sich hier? Wie kämpft man gegen sowas? Und das siehst du hier. In diesem Kapitel, das ist für mich mit das Dramatischste, was ich jemals gesehen habe, dort hast du einen Leviten. Und die Levite war ja so, die Levite hatte ja zwei Gruppen. Eigentlich kommen sie von den Stämmen Kahat, Gersom und Merari. Und dann hast du gesehen, die Leviter haben auch die Priester gestellt und waren die Arbeiter an der Stiftshütte. Das waren letztendlich die, ich sage mal, die Elite, die Gott gedient hat. Und wo passiert das? Bei der Elite. Und wenn man von dem Hintergrund den Text anguckt, Endzeit, die wahren Gläubige sind gefährdet, und dann guckst du die Texte, dann weißt du, was abgeht. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Gott hat es eigentlich so gemacht, dass er über den ganzen Kapitel 18, 19 und am Schluss von dem Buch immer das Gleiche in der Regel drüber schreiben lässt. Er sagt letztendlich, es war zu jener Zeit kein König in Israel. Das heißt, da war keine letzte Autorität. Und das ist mit dem Problem der Endzeit, dass man keine Autorität will. Man will alles zerreden, man will alles diskutieren. Man hält sich nicht mehr an, ich sag's mal, an Obrigkeit, an Autorität, wenn natürlich die Obrigkeit gibt. Das ist ja durch in der Endzeit, ich sag mal, Stadium, wo wir uns befinden, auch der Fall. Dass eben, ich sag's mal, die Welt und ihre Regierungen immer mehr als das Antichristliche reinkippen. Die geben dir immer mehr Positionen preis. Wo du früher ins Gefängnis gewandert bist, da wirst du halt, denke ich, gestraft, Gefängnis will ich noch nicht sagen, so wie es immer noch nicht, aber es kommt, wo du für das gestraft wirst, wenn du es nicht tust, wo du früher gestraft wurdest, wenn du es tatest. Und da müsste man die Gesetzgebung von 1970 an in Deutschland betrachten. Brutal. Da ziehst du wie einen Dammbruch, was da passiert ist. Wie eine Position nach der anderen aufgegeben wurde. Und jetzt kommt ja eben das Problem. Offene Sünde auf dem moralischen Bereich zieht immer letztendlich Strafe nach sich. Und Strafe, die kommt vom Zorn Gottes. Und der Zorn Gottes ist so, dass er die Sünde in der Wurzel straft. Jetzt müsst ihr einfach mal hergucken, was heute passiert. Durch die sexuelle Revolution praktisch ist der moralische Zerfall so brutal, dass eigentlich letztendlich auch immer mehr bis in die, ich sag's mal, muss man Statistik lesen, hat die Jungen, bis in die jüngsten Jahre, 13, 14 hinein, die Unmoral aufbricht und die sexuelle Verdorbnis. Und die Folge davon ist, dass nämlich immer mehr Kinder auf die Welt kommen und dann macht der Mensch nämlich das, was letztendlich wiederum diesem teuflischen Ersatz entspricht. Und da siehst du, dass der Mörder von Anfang an drin ist. Es gab noch nie so viele Morde wie zur Zeit, nämlich durch Abtreibung. Und da haben wir ein Riesenproblem. Diese Abtreibung fordert mehr Opfer wie die Weltkriege. Das hat nur niemand gemerkt. Und ich habe mich einmal mit Abtreibung befasst. Wir müssen mal gucken, wie die Kinder getötet werden. Das ist bestialischer wie jede Folter im Mittelalter, wie die Kinder. Und die wehren sich, weil sie es instinktiv spüren. Die werden teilweise bei lebendigem Leib zerstückelt. Und das muss man einfach einmal sehen. Das hat nichts mit konservativ zu tun, sondern vom biblischen Befund her ist es eiskalter Mord. Muss man einfach so sagen, völlig wurscht, was da für eine Indikation oder sonst dahinter steht. Das interessiert niemand. Die Bibel sagt, Herr über Leben und Tod ist nur Gott und nie ein Mensch. Aber wo kommt das her? Das kommt von die vorige Sünde, weil hier ein Dammbruch geschieht in der Gemeinde Jesu. Und ich sage es ehrlich, ein Ältester einer Gemeinde, ich erzähle jetzt wirklich auch ein paar so Dinge, dass er seht, was da sich abspielt. Vor Jahren kommt ein Ältester einer Gemeinde, der als sehr streng galt, zu mir und schwört mir die Ohren voll von einem Ehebuch. Jetzt hatte ich das Ehebuch auch, habe überhaupt nichts gern, habe das Ehebuch mir mal vorgenommen. Nach einem Weilchen habe ich gedacht, ich bin im falschen Buch. Da schreibt der Mann zum Beispiel, lese kalt. Und wenn du eventuell ein bekindertes Kind hast, dann musst du halt, wenn du es vom Gewissen her kannst, abtreten. In einem der altgesehensten christlichen Verlage, vor Jahren schon. Ich habe dann den lieber ältesten Vortrag gesagt, sag mal, hast du das Buch eigentlich gelesen? Wenn du da dafür schwurmst. So ganz hat er es noch nicht gelesen gehabt. Der hat also mal so auch gelesen gehabt. Das hat ihm gefallen, weil es war ziemlich, ich sag's mal, ehrfürchtsdaher nie. Also es war unter aller Kanone, sag ich mal. Das Buch wollte eigentlich jetzt der Verlag anzeigen müssen. Und das Ende war, ich hab's ihm dann gesagt, er hat dann nachgelesen, da kam doch das Gewisse. Aber das Problem ist, dass auch in gläubigen Kreisen, letztendlich in diesen Ehebüchern teilweise der größte Dreck propagiert wird. Und zwar, das kommt einfach daher, dass das letztendlich eine Zeit ist, wo niemand mehr weiß, was gut und böse ist. Und der Wilhelm Busch hat immer wieder betont und gesagt, der entscheidende Punkt ist, wer bestimmt, was gut und böse ist. Und wenn du nicht mehr den letzten Maßstab hast als Gläubiger und glaubst, dass das, was alle tun, normal ist, dann wirst du, ob du willst oder nicht, dieser Linie anheimfallen und du wirst dann alle Positionen preisgeben. Wir brauchen den letzten Maßstab. Und an dem Punkt, da gibt es keinen Kompromiss, das hat auch mit Gesetzlichkeit nichts zu tun, sondern ist Überlebensstrategie der Gemeinde, dass sie hier Widerstand leistet, wo die Bibel nämlich sagt, aus. Und wir müssen einfach das ganz nüchtern betrachten. Gott wird bereits zu Lebzeiten die Strafe senden. Siehe AIDS. Strafe über Sünde, ist überhaupt keine Frage. Und die Folge wird sein, dass die Menschen dann, wenn sie unerlöst sterben, dann auch noch in die Hölle marschieren. Das müssen wir einfach mal sehen. Das ist ein Gericht Gottes und mit dem kann man nicht spielen. Und was hier in der Welt sich abspielt, ist eine Katastrophe. Ich sag's mal vorsichtig, wir haben so einen Dammbruch, wie es überhaupt noch nie einen gab. Das entspricht diesem Kapitel. Wenn man jetzt von dem Hintergrund, von der Endzeitsituation, das Kapitel einmal anguckt, dann sieht man einfach, es war die Zeit der Gesetzlosigkeit. Niemand hat gesagt, was gut und böse ist. Niemand. Ja, wo steht denn das? Hier in der Bibel. Wenn das nicht mehr gilt, wisst ihr, wenn ich heute komme und sage, zum Beispiel zu manchen Gläubigen, die Bergpredigt gilt. Die Bergpredigt gilt heute. Kann man das die Regierungserklärung fürs tausendjährige Reich? Ich muss sagen, Entschuldigung, ich weiß auch nicht. In meiner Bibel steht, und seine Jünger kamen zu ihm, er setzte sich und lehrte sie. Das sind die Jünger. Da ist ein Irrtum ausgeschlossen. Da steht nirgends, dass das die Regierungserklärung fürs tausendjährige Reich ist. Und das gilt. Natürlich heißt das zu Deutsch, wenn mich jemand auf die linke Wange schlägt, halte ich ihm die rechte hin. Und wenn man das nicht will, wird es theologisch uminterpretiert. Und so ist mit allen diesen Dingen. Das heißt, entweder gilt es, was die Bibel eindeutig an Ethik, an moralischem sagt, das gilt nicht. Das müssen wir mal ganz nüchtern festhalten. Es ist wirklich biblischer Maßstab, was hier geschrieben steht. Und diese ganze Zerfallserscheinung kam vor dem Vers 1. Weil es keinen König gab. Wenn man nicht festgelegt hat, letztendlich, was gut oder böse ist. Und das ist eine Parallele zur Hinsicht. Wenn man auch hier sieht, der Mann nimmt den Kebzweib. Wisst ihr, was ein Kebzweib ist? Das ist eine zweite Frau. Schnäbetfrau. Gab schon zur Reformation. Luther hat dem, ich hoffe, dass ich es richtig sage, Luther hat dem Landgraf Philipp von Hessen eine zweite Frau erlaubt. Schon damals zur Reformationszeit war das üblich. Und wenn man das sieht, dann muss ich sagen, ein Levit, wo es unter so strengen Maßstäben Gott dienen soll, was braucht der Kebzweib? Da muss ich ja fragen, was treibt dem um? Und wenn du das siehst, dann merkst du, dass bei dem Kopf von dem Gläubigen schon was passiert. Er trachtet nicht zuerst nach dem Reich Gottes, er braucht eine zweite Frau. Und das ist teuflisch im höchsten Grad. Das müssen wir einfach nüchtern sehen. Die Bibel sagt nicht, letztendlich, dass es hier überhaupt nur der Gedanke an sowas gibt, sondern die Bibel sagt eiskalt. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Die Frage des Gläubigen ist lediglich, ob er heiraten soll oder nicht heiraten soll. Das soll er sich überlegen. Lass mal 1. Korinther 7. Ob er heiraten soll oder nicht heiraten soll. Wenn er aber heiratet, dann ist er verheiratet, bis einer von beiden stirbt. Das ist biblisch. Und alles andere kennt die Bibel. Die Bibel kennt keine Scheidung, kein Wiederher. Das ist alles letztendlich etwa, die Bibel kennt die Trennung. Wenn jemand in Ehebruch fällt, dass dann der Teil, der geschädigt ist vom Ehebruch, da nicht dabei bleiben muss. Das kennt sie. Dass der sich dann zurückziehen darf. Das kennt die Bibel. Aber sie kennt keine Scheidung, sie kennt keine Wiederverheiratung. Und jede Zuwendung vom Ehepartner zum anderen ist Ehebruch von der Bibel her. Hurerei. Müssen wir ganz nüchtern sein. Und der Jesus hat das ja in der Bergpredigt ganz klar gesagt. Bereits wer ein Gedanke das tut, begeht diese Sünde. Das müssen wir mal nüchtern sehen. Da fängt es an. Das gilt. Das gilt uneingeschränkt. Und an dem Punkt, da muss auch die Gemeinde lernen, wieder radikal zu sein. Von der Ethik her. Das müssen wir einfach nüchtern sehen. Und wenn man halt jetzt die gesamte Endzeitsituation sieht, ich habe die Parallelstelle oben geschrieben, dann müssen wir eins nüchtern sehen. Wir sind Fremdlinge ohne Bürgerrecht. Oben in der Bibelstelle 2. Timotheus und Offenbarung, dort ist beschrieben, wie die Endzeit sein wird, wie es immer mehr zerfällt, wie die offene Sünde der Normalzustand ist. Und da mittendrin sind Fremdlinge ohne Bürgerrecht. Wisst ihr, was heißt? Das heißt ganz einfach, wir kehren da nicht dazu. Wir gehören einfach nicht dazu. Ich muss das nicht machen, was mein Nachbar macht. Ich muss das nicht machen, was meine Kollegen machen, weil ich nicht dazu gehöre. Wisst ihr, ich kenne diese Gruppe dynamische Effekte im Geschäft. Ich wäre jetzt normal ihre Wirtschaft heute Abend. Ich würde speisen mit meinen Kollegen. Es gibt halt Dinge, wo es nicht geht. Oh, wenn Bibelstunde ist, dann ist halt Bibelstunde aber keine Speise vom Geschäft. Wisst ihr, es gibt Dinge, wo du einfach ganz klar dir bewusst sein musst, du gehörst zu einer anderen Welt, du gehörst zu den Gläubigen. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Raus, da gibt es keinen Kompromiss im Zweifel. Die Bibel sagt ganz klar, unsere Heimat ist im Himmel. Wir haben kein bleibendes Gut hier, sondern im Himmel. Wir holen unsere Befriedigung auch nicht aus dem zwischenmenschlichen Bereich, sondern Gott ist der, der unsere Herzen zufrieden macht. Das haben die Gläubigen früher begriffen. Ich will nicht sagen, dass man es so machen muss wie der Bruder. Ich könnte euch den Namen sagen, ihr würdet ihn kennen. Der ist auf dem Missionsfeld so aktiv gewesen und im Reich Gottes, dass er einfach keine Zeit gehabt hat. Die Geschwister sind zum Schluss gekommen, eigentlich müsst ihr heiraten. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die sind zu mir und haben gesagt, wir wissen, du hast keine Zeit, du dienst dem Herrn. Wir suchen ihre Frau. Geh du nur raus, missionieren, wir holen ihre Frau. Der hat immer Frau gesucht, der die nicht mehr kennt. Ich sage jetzt nicht, das ist der Idealfall, aber nur mal um zu zeigen. Und Gott hat es dann so gefügt, dass das eine wunderbar glückliche Ehe mit 5 Kindern wurde und keinerlei Probleme gab. Das siehst du wieder, wie Gott handelt. Auch das Zwischenmenschliche ist wichtig, aber nicht alles. Ist nicht so wie bei Levite, dass er dann, der war ja, warum hat er eine zweite Frau gesucht? Wisst ihr warum? Das ist ganz einfach, wenn er mit der ersten nicht mehr zufrieden war. Und das müssen wir die Gläubiger, ich sag's mal heute, in die Ohren reinbrüllen. So eine Haltung ist Sünde. Offene Sünde. Das ist kein Delikt. Das ist keine Anfechtung. Das ist Sünde. Und das ist das Problem, das du hier hast. Ich habe noch nie in meinem Leben Dallas gesehen. Ich kann nicht mitschwätzen in dem Fall. Aber was mir meine Kollegen erzählt haben, und meine schlimmste Kollege hat gesagt, ich will sein wie so J.R., das muss der Schlimmste gewesen sein. Auf jeden Fall ist etwas sicher. Durch solche Sendungen ist in den 70er, 80er Jahren ist die Wurzel gelegt worden, letztendlich, dass man zu dem Gedanken kam, dass Ehebruch, dass das alles normal ist. Teuflisch bis zum Gehen nicht mehr. Das muss das die Gläubiger auch sagen. Allein so ein Ersatz in Gedanken oder mit sowas zu spielen, ist Sünde. Das ist nicht Anfechtung, das ist Sünde. Anfechtung wäre der erste Gedanke, wenn du das verjagst, ist weg. Aber das Problem ist, das blutet ja. Gell? Und wenn du das siehst, dieser levitische Mann, jetzt kommt das Gleiche, was uns ja die ganze Zeit begleitet in dem Buch Richter. Ihr habt es ja gesehen bei dem Leviten. Ihr habt es gesehen bei dem Micha in Ephraim. Ihr habt es bei denen alle gesehen. Was war denn das Merkmal von denen? Die haben nicht mehr gemerkt, dass es Sünde war. Das ist der entscheidende Punkt. Und hier dieser Levit, der merkt es auch nicht mehr. Guck mal her, dem geht seine Frau letztendlich davon. Und die Bibel sagt ganz klar, also wörtliche Übersetzung sagt, sie hurte neben ihm. Also offener Ehebruch. Und vielleicht nur zuerst ein Gedanke, Richter 17, Vers 6, dass man das nochmal sieht von dem Levite. Es ist ein Jüngling von Bethlehem, Juda. Und diese Frau, die Hurerei treibt, ist von Bethlehem, Juda. Und aus Bethlehem, Juda, kommt nach Micha 5,1 der Messias. Und Bethlehem und Juda war letztendlich, das war die Elite, das waren die wahren Gläubigen des Alten Bundes. Und dort kommt ein Micha her, der offene Götzendienst springt. Und dort kommt das Käfsweib her, das hure Reitrei. Das sieht man, da ist etwas in die Gemeinde Jesu eingebrochen. Das heißt, diese Dinge geschehen jetzt plötzlich in der Gemeinde und nicht mehr nur draußen. Und das siehst du hier an den Orten. Die kommen beide von Bethlehem, Juda. Das heißt, da passiert es mitten plötzlich in der Gemeinde. Und jetzt kommt das Brutale. Nachdem die Frau Ehebruch begangen hat, da war ja ein Levit, der das mosaische Gesetz kannte, gab es noch mosaischem Gesetz nur noch eine Möglichkeit. 5. Mose 22, 22. Es gab kein zweite mehr. Wenn jemand ertappt wird, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, so sollen beide sterben. Der Mann, der bei dem Weibe gelegen und das Weib gelegen hat und das Weib, beide. Das heißt, die Bibel sagt hier ganz klar, Ehebruch war im Alten Testament zur Zeit des mosaischen Gesetzes eine Sünde, wo es zwar im geistlichen Bereich Vergebung gab, aber im menschlichen Bereich keine. Es war Todesstrafe drauf. Aus. Und jetzt sieht man wieder das Gleiche. Ihr könnt euch erinnern, der Micha hat nicht gemerkt, dass er gestohlen hat. Seine Mutter hat nicht gemerkt, dass sie geflucht hat. Sie hat nicht gemerkt, dass sie den Herrn betrogen hat. Beide haben nicht gemerkt, dass sie letztendlich Götzendienst treiben. Der Levit hat nicht gemerkt, dass er hier im Götzendienst mithilft mit seinem Ephod oder mit seinem Hausgötze. Also Hausgötze, das richtig sagt. Und hier merkt den Levit nicht, dass seine Frau Ehebruch begeht, dass sie Frau des Todes ist. Er hätte jetzt die Frau steinigen lassen müssen. Was, jetzt erzählt er erst, was da passiert ist. Da ist jede biblische Form ist aufgegeben. Und stattdessen, dass er den biblischen Weg geht, und das ist ein Levit, der kennt die Bibel, das ist einer, der das Gesetz hüten soll. Im Malachi steht, dass die Leviten letztendlich dafür zuständig sind, auch Gut und Böse beizubringen. Und jetzt ist die, die Gut und Böse beibringen sollen, merken selber nichts mehr. Und statt dass er die Frau steinigt, läuft er ihr nach. Da siehst du etwas. Das heißt, das Element des Zwischenmenschlichen. Das heißt, die Sexualität ist im Bistro wie jeder Gehorsam. Er will die Frau, die jetzt sterben müssen. Da machst du etwas. Da ist im Hirn was passiert. Da ist ein Schalter umgelaufen. Und das ist Inzest. Und ich garantiere, sie werdet uns noch verlachen. Ihr werdet an mich denken. Sie werdet uns auslachen, mit Finger auf uns zeigen und sagen, es sind Spinner. Es wird so weit gehen, die Moral wird voll so runtersinken, dass man mit Finger auf uns zeigen wird, das sei doch nicht mehr normal. Tatsache, die werden sie die freudsche Ansätze bringen, werden uns psychologisch erklären, dass wir alle verklemmt und nicht normal sind. So weit wird es gehen. Aber hier die Bibel hat eine ganz klare Sprache, und sie ist hier eindeutig. Gell? Aber jetzt kommt etwas. Ich weiß nicht, ob ihr das Schattenbild gesehen habt in Vers 3. Der Mann bringt ein paar Esel. 2. Mose 13, 13, der Esel, das Tier, das stellvertretend starb. Das heißt, für die Frau hätte es neutestamentlich, hätte es Vergebung gegeben. Und es gibt auch für den Gläubigen, der sowas reingerät, Vergebung. Aber jetzt siehst du das Entscheidende. Der Mann kann mit dem nicht umgehen. Sie kann mit dem auch nicht umgehen. Und jetzt geht sie zum Schwiegervater. Und das Interessante ist, dieser Mann ist auch von Bethlehem Juda. Der gehört auch zu der Elite. Das sind lauter Leute der Elite, die wahre Gläubige. Und dieser Mann, anstatt dass der zusammenbricht, weinend sagt, meine Tochter hat hier die Sünde begangen. Wisst ihr, was der macht? Der hat eine riesige Freude, dass der betrogene Ehemann kommt. Und dann macht er mit ihm hier letztendlich, ich sag's einmal, eine Gelage. Muss man vorstellen, was sich da in den Schädeln abgespielt haben muss. Jetzt kommt nämlich der Vater und verharmlost die Sünde. Und in Jesaja 5, Vers 20 steht, wehe dem, der Gutes bös und Böses gut nennt. Das haben die gewusst. Die waren von Bethlehem Juda. Er war ein Levit. Die haben das gewusst. Die haben gewusst, wie Gott denkt. Und man sieht es. Fällt euch die Parallele auf. Beides, Bethlehem Juda wie bei Micha. Beides Verharmlosung. Beide erkennen es nicht. Alle Beteiligten erkennen nichts mehr. Und das ist das, was im Lukas 17, 21 und so weiter geschrieben steht, wo die Bibel sagt, was ist das Merkmal der Endzeit? Verführung, Gesetzlosigkeit und was ist das Merkmal der Menschen? Sie merkten nichts. Das ist verrückt. Macht's nicht, scheiß normal. Sondern da sitzt letztendlich die Falle für die Gläubigen. Und müsst ihr aufpassen. Müsst ihr brutal aufpassen. Das ist etwa so gruppendynamischer Geist, der auf die Gemeinde überschwappt. Und hier für mich total dramatisch. Ausgerechnet ein Levit, eine Familie aus Bethlehem, Juda. Dort, wo du sagen müsstest, es ist eigentlich Delite. Der Mann merkt nichts, die Frau merkt nichts, der Schwiegervater merkt nichts. Niemand merkt mehr was. Wisst ihr, was da passiert ist? Da ist schon ein Bruch in der Gemeinde Jesu geschehen. Man merkt nicht mehr, was normal ist. Wenn du siehst, dieser Mann zu Beginn, du siehst, was für eine Illusion er lebt, wenn man von Vers 4 liest, er glaubt noch, dass die Heide schlimmer sind wie die Gläubigen. Das glaubt er im Ernst noch. Er hat noch nicht gemerkt, wie hier alles eingebrochen ist. Und er sagt, ich will nicht nach Jebus gehen. Ich glaube nicht, dass die Jebusiter die Sünde begangen hätte. Glaube nicht. Jebus ist Jerusalem, also später. Also ich glaube, wenn der zu den Jebusiter gegangen wäre, hätte er Gastfreundschaft bekommen, es wäre ihm gar nichts passiert. Sondern er geht nach Gibea, und wisst ihr, was Gibea ist? Das muss man einfach sehen vom Zusammenhang. Die Bibel hat lauter Zusammenhänge. Das ist die Stadt Sauls. Da kommt nachher der Saul her. Und wenn aus so einer Stadt der Saul kommt, dann wundert es dich. Aber jetzt möchte ich euch doch etwas nicht verhehlen. Ich habe es nicht auf dem Zettel. Aber es ist einfach wichtig, dahinter hängt ein Stammbaum. Habt ihr den schon mal gelesen? Wisst ihr, das ist kein Zierde. Also gibt schönere Sachen zum Angucken, wie der Stammbaum. Ich meine jetzt von der Optik. Aber der Stammbaum, der hat was Wunderbares. Da habt ihr alle Stämme Israels. Und da seht ihr wieder, Jesus aus Juda kam, das Zentrum. Aber wenn er dahinter geht, dann seht ihr etwas. Dass aus dem Stamme Benjamin, wo diese Teufelei passiert ist, dass aus dem Stamm Benjamin nicht nur letztendlich diese teuflischen Elemente kommen, sondern wisst ihr, wer aus Benjamin kommt? Paulus. Paulus von Tarsus sagt ganz klar, ich bin ein Benjaminit, ich bin vom Stamme Benjamin. Man sieht also hier, wie Gott auch hier Segenslinie selbst aus so einem Elend noch geben kann. Und das ist die große Hoffnung der Gemeinde. Dass mit aus so einem verdorbten Umfeld doch noch Gnadenlinie aufbrechen können, auch für die Gemeinde Jesu. Aber es ist die Stadt Sauls und letztendlich der Stamm des Paulus. Das müssen wir einfach sehen. Dass hier natürlich mangelnde Gastfreundschaft hier herrscht, das ist auch klar. Wenn das Fleischliche die Leute beherrscht, die wollten gar keinen Besuch. Die wollten dir vergnügen, das ist typisch. Und du findest diese Grundhaltung, findest du immer mehr, auch im Erfolg verbreitet. Du findest immer mehr, wo es ums Vergnügen geht. Du findest tausende von Leuten, wenn es darum geht, wenn ein Unfall ist, wenn man zugucken kann und kann sich schrecklich angucken. Wenn man aber helfen muss, dann sind von den tausend vielleicht nur einer da. Und das ist typisch, das ist auch eine Gemeinde Jesu heute so. Das heißt, da ist einfach eine Bewusstseinsveränderung passiert. Gastfreundschaft gehört im Alten Testament zum völlig Normalsten. Ihr erinnert euch, wo die drei Männer zum Abraham kommen, das ist das Normalste der Welt, dass ein Ziegenböcklein geschlachtet wird, dass da jemand aufgenommen wird. Es gehört zum normalen Gedankengut des Alten Testamentes. Da findet niemand, obwohl sie mit auf dem Platz sitzen. Aber ist euch aufgefallen, warum sitzen sie denn mitten in der Nacht auf dem Platz? Wiederum wegen dem elenden Schwiegervater, weil der seine Spielchen getrieben hat. Die sind ja nicht weggekommen wegen ihm. Weil er wieder seine Spielchen getrieben hat. Und was siehst du? Du siehst was Zweites. Dieser geistliche Zerfall bewirkt bei den Menschen Labilität. Dieser Levit war ein durch und durch labiler Mann. Das hat keinen Widerstand. Der hätte spätestens am letzten Tag zu seinem Schwiegervater sagen müssen, aus, jetzt hörst du auf mit deinem Spiel, ich reise jetzt morgens los. Er hat sich halb rumkriegen lassen. Das ist ein zerrissenes Herz. Das ist ein typisches Beispiel drin. Eigentlich will man richtig das Richtige tun, aber man kann es gar nicht mehr. Ist alles schon zerrissen. Und da siehst du, ob dieser Mangel der Gastfreundschaft, ob dieser Sünde des Schwiegervaters, der ja ein Chaot war, wenn man das liest, ist letztendlich die Basis geschaffen worden, dass die überhaupt letztendlich die Gelegenheit hat, ab Vers 16 so zu handeln. Sodom und Gomorra. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. 1. Mose 19, 1 bis 13. Ist total parallel. Untergang von Sodom und Gomorra. Was passiert hier? in 1. Mose 19, Vers 5, es kommen auch die Leute von Sodom und Gomorra und schreien, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bringe sie heraus zu uns, dass wir sie erkennen. Macht was? Völlige Parallele. Das heißt, das ist genau das, was die Bibel sagt, es wird sein wie zu Noahs Zeit. Da geht es ums Heirat, das Verheiraten, um das Irdische. Siehe Levit, der hat eine zweite Frau gesucht. Und es wird sein wie zur Zeit Lots, wie bei Sodom und Gomorra. Das ist Endzeit. Wo das Zwischenmenschliche nur noch das Entscheidende ist. Guck doch mal die christliche Verlage an. Ich bin auf euer dumm. Ich habe die alten Kataloge nicht aufgehoben. Wenn ich euch heute einen Katalog vorlegen würde, vor 20 Jahren oder neuer, dann würdet ihr sofort etwas merken. Du schlägst auf und guckst die Kataloge durch, dann hattest du früher fast nur geistliches Material. Wenn du heute aufschlägst, hast du fast nur Ehe, Kindererziehung, Psychologie, Wohlfühl, Evangelium. Das ist lauter Zeugs. Wie wenn die Gemeinde sich bloß um das dreht. Und das ist das, was hier auch passiert ist. Es dreht sich dann alles Heirate, Verheirate, dann einfach, dass man hier sein Wohlleben hat und parallel dazu geschieht immer Sodom und Gomorra. Und hier ist Sodom und Gomorra. Parallele. Wenn ihr wollt, lest einfach einmal die zwei Kapitel parallel. Ich weiß nicht, ob es euch wieder aufgefallen ist. Ich habe es euch hier das letzte Mal gezeigt. Offenbarung 18, Richter 18. 1. Mose 19, Richter 19. Ich sage jetzt nicht, dass die Kapiteleinteilung und die Verszählung millimetergenau inspiriert ist, aber es gibt schon so Dinge, wo auffallen in der Bibel, die Gott da auch ein bisschen so Parallele zieht. Und wenn man dann 3. Mose 18, Vers 22 sich ansieht, dann muss man einfach mal ganz klar feststellen, du sollst bei keiner Mannsperson liegen wie beim Weib, das ist ein Gräuel. Es wird so weit sein, dass alles, was vor Schöpfung her normal ist, in der Endzeit auf den Kopf gestellt wird. Wenn du dich als normaler Gläubiger da dagegen stellst, dann bist du der Unnormale. Das ist Sodom und Gomorra, wo alles unnormal ist. Und man muss das einfach ganz nüchtern sehen. Diese Menschen, die waren so verdorrt, dass sie aber mir geht es darum, die Welt wird so sein, die Welt wird es tun, das ist überhaupt keine Frage. Die Welt macht es, das ist Endzeitzerfall, das ist prophezeit, diese Sünde geschieht in der Welt. Aber jetzt kommt das Teuflische, dass die Welt so ist, wie Sodom und Gomorra an die Haustür klopft und sagt, gib deine Leute raus oder deinen Mann raus, das ist Sodom und Gomorra. Aber wisst ihr, was noch teuflischer ist? Was das Allerteuflischste in dem ganzen Kapitel ist? Der Levit. Der Mann und der Vater, die beide, nachdem sie von Bethlehem Juda sind, nachdem sie aus dem Zentrum der Gläubigen kommen, wo einer sogar ein priesterlich dienend ist, die müssen eigentlich bereit sein, Gott zu dienen und Widerstand zu leisten bis aufs Blut. Und zu sagen, dann müssen wir uns alle umbringen, aber anders geht's nicht. Widerstand gegen die Sünde bis aufs Blut, so heißt es im Hebräerbrief, ich habe nicht widerstanden bis aufs Blut gegen die Sünde. Also guck mal, was Vers 24 geschrieben steht. Das ist das Drama. Die Männer sagen noch, oder der Mann, der eine sagt, zu Deutsch, hier, das wäre Schandtat, wenn wir euch den Mann ausliefert. Aber, was macht der Vers 24? Ich habe eine Tochter, die nur eine Jungfrau ist. Und dieser hat ein Krebsrieb. Dieselbe will ich euch hinausbringen. Die mögt ihr schwächen und mit ihnen tun, was euch gefällt. Also ich sag's mal, der Schwiegervater ist ein Chaot. Der nicht mehr weiß, was normal ist. Dieser Gastgeber ist ein Chaot. Der Levit ist, die sind alle katastrophal. Da ist doch was passiert im Kopf, dass eine ganze Gruppe von Leuten, die eigentlich vom Gläubigsein her klar sein müssten, dass die letztendlich ihr so reagiert. Wisst ihr, darf nicht vergessen, der Schwiegervater ist letztendlich aus Bethlehem Juda. Das ist eine klare Linie. Und hier, ich habe mir vorher versprochen, der Gastgeber ist hier Ephraim. Das sind Leute, die letztendlich, wie soll ich sagen, die eigentlich klar sein müssen. Diese Stämme, Ephraim, Juda, das steht der Bibel alles für klare Leute. Und wenn du siehst, wie sie reagieren, Gibea, Benjamin, Gelna, das kann man da nicht sagen, das ist der böse Stamm. ist der böse Stamm. Aber das ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass hier nichts mehr gibt, das Widerstand leistet. Ob dort, wo der Levit wohnt, aus Ephraim, dort ist die Sünde eingebrochen im Hirn vom Levite. Im Heimatort, in Bethlehem Juda, von der Frau, beim Schwiegervater ist die Sünde eingebrochen. Und hier in Gibea, in der Stadt Saul, ist die Sünde auch eingebrochen. Das heißt, da gibt es keinen Unterschied mehr. Das heißt, im ganzen Volk Gottes hat sich diese Sünde durchgesetzt. Und das ist eigentlich das Teuflische bei dem ganzen Spiel. Dass du letztendlich hier eine Situation hast, wo im Reich Gottes genauso wie zur Zeit Lots, wie zur Zeit Sodom und Gomorrahs, absolut alles kaputt geht. Weißt du, was jetzt noch schlimmer ist, wenn du das einmal dir zu Gemüte führst? Ich sag's jetzt einmal hart, wer hat die Ursünde begangen? Die Frau. Sie hat den Ehebruch begangen. Und jetzt siehst du, wie Gott, und das ist etwas, das muss man eigentlich lernen. Es steht, ich habe es hier in 4. Mose 32, Vers 23 in der Elberfelder, wird übersetzt, das haben wir der Schlachter dann auch wieder angeändert, deine Sünde wird dich finden. Und die Sünde findet die Frau. Wisst ihr, wie die Frau hätte gerettet werden können eventuell? Natürlich vom neutestamentlichen Ansatz her, wenn man hier biblisch gehandelt hätte. Aber hier war es ausgeschlossen, und nachdem der Levit seine Frau nicht steinigen lässt, nachdem der Schwiegervater sie nicht steinigen lässt, passiert Folgendes. Sie kommen zu einem Gastgeber, der selber so verrucht ist, hier in Benjamin, habe ich vorher Ephraim gesagt, das war Benjamin, Entschuldigung, Benjamin. Also er kommt hier in Benjamin zu einem Gastgeber, und da passiert Folgendes. Bei diesem Gastgeber ist die Verdorbenheit bereits so groß, dass Gott die Sünde dieser Stadt Gibea benutzt, um das Gericht an dieser Frau zu vollziehen. Sie musste nach mosaischem Gesetz sterben und sie stirbt. Aber jetzt wesentlich grauenvoller, wie es bei Steinigung so, bist normal betäubt worden, haben dich voll. Also war auch schön, aber im Vergleich zu dem, was der Frau passiert ist, war das ja wohl noch fast eine humane Todesart gewesen. Auf jeden Fall, Gott straft die Sünde an ihr. Man sieht hier, wie Gott letztendlich die Teufelei dieser Menschen sogar als Werkzeug benutzt. Wenn ihr in Ruhe nachlesen wollt, zum Beispiel Jeremia 25, Vers 9. Gott hat sogar einen Nebukadnezar benutzt, um Gericht auszuüben. Manchmal benutzt Gott letztendlich auch das Teuflische und Brutale dieser Welt, um Gericht ausüben zu lassen. Und das muss man einfach sagen, das stimmt, was die Bibel sagt, die Sünde wird mich finden als Gläubiger. Das heißt, dann kann es sein, dass Römer 1 geschieht, dass Gott mich dahin gibt und dass dann jemand untergeht in diesen Sünden. Dass dann mitgerissen wird im Gericht, in der Strafe. Und dann natürlich brutal, gell? Die Frau muss auf elendische Weise sterben. Natürlich sind diese Benjaminiter Verbrecher und es wurde ihnen gestraft. Aber der Levit, der Mann, ist der gleiche Verbrecher, dass sie die Frau ausgeliefert haben. Und der Gastgeber ist der gleiche Verbrecher, dass er letztendlich mitgemacht hat, dass er seine eigene Tochter preisgegeben hat. Die Jungfrau unberührtes Mädchens, muss ich vorstellen. Bestialisch. Da sieht man, wie Sünde nach sich zieht. Das alte Lied. Hätte der alte Schwiegervater letztendlich biblisch gehandelt, hätte der Levit biblisch gehandelt, hätte nur die Frau sterben müssen aufgrund des mosaischen Gesetzes, da wären diese Sünde alle nicht passiert und der Großteil vom Stamm wegen einer Sünde. Wie viel sind Kriege passiert und Dinge, wo man sagen kann, was hat denn der Krieg ausgelöst? Es ist oft die Tat eines Einzelnen. Das müssen wir einfach mal nicht uns selber Gott anstrafen. Und ich sage so, die Strafe bleibt aber dann, wenn er mal alles anguckt, auch wie Gott die Völker, die Israel gerichtet haben, wenn er die mal in Ruhe betrachtet, dann werdet ihr sehen, dass der, wo die Sünde begangen hat, gestraft wird von Gott durch die andere Sünder. Das heißt, Gott gibt den Sünder den anderen Sünder preis. Aber wegen dem sind die anderen Sünder, die das Strafgericht Gottes vollziehen, trotzdem nicht in Ordnung. Die werden genauso gerichtet. Man kann das ganz einfach sagen, jede Sünde hat wie ein Fallbeil über sich, wo das Gericht Gottes ausgelöst wird. Und wenn du das dann siehst, was hier abgeht, es ist katastrophal. Einmal heißt es in der Bibel, die jedes Gespür verloren haben. Und lass mich jetzt hier einfach einmal einen Einschub machen. Ich mache das normal nicht. Ich mag das nicht. Ich habe da schon zu viele Beschmutzungen für die Gemeinde gesehen. Aber ich möchte hier jetzt mal doch etwas einschieben. Ich habe es da nicht auf dem Zettel. Aber es ist teilweise, ergab sich einfach. Also ist vielleicht auch Absicht. Vielleicht auch keine. Es ist einfach, ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, bestimmte Dinge zu fixieren. Ich möchte einfach mal etwas zur Sexualität sagen. Auch bei Gläubigen. Die Bibel sagt ganz klar, der Mensch besteht aus Mann und Frau. Das heißt, die Geschlechter sind völlig normal. Das ist was Normales. Der Normalfall, den Gott gegeben hat, ist die Ehe. Es gibt aber Leute, die letztendlich von ihrer Prädestination her zur Ehelosigkeit bestimmt sind. Die haben halt dann absolute Gewalt über ihre Gefühle und ihr ganzes Triebleben, sodass diese Leute dann, wenn sie Gott dienen, mit der Sexualität in der Regel keine echten Probleme kriegen. Das ist Tatsache. Sondern das Grundproblem ist einfach das, dass man das schöpfungsmäßig nicht sieht. Da kann man links und rechts vom Pferd fallen, indem man die Sexualität verteufelt, ist falsch. Aber die Sexualität zu verherrlichen ist genauso falsch. Die Bibel geht davon aus, dass es was ganz Normales ist, dass es einfach normal nebenher läuft und dass das Entscheidende bei einem Menschen ist, dass er Gott dient. Das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Und die Bibel sagt, dass wenn zum Beispiel in Jugendjahren die Sexualität in der Blüte ist, dass wenn man zum Beispiel nicht verheiratet ist, dann sagt sie ganz klar, fliehe die jugendlichen Lüste. Und jetzt kommt etwas, das mir ganz wichtig ist. Ich könnte euch ein Lied davon singen, das habe ich ausprobiert, das geht problemlos. Man kann die Sexualität zu 99,99% ausschalten, wenn nicht gar zu 100. Man kann sie ausschalten, das ist überhaupt keine Frage. Man kann geistliche Haltung einnehmen, wo man ganz genau weiß, dass zum Beispiel, ich sage es mal, wenn der andere krank ist, wenn man nicht verheiratet ist, wenn bestimmte ganz klare Situationen gegeben sind, dann kann man die Sexualität so kontrollieren, das hat Gott so gemacht, dass man sie ausschalten kann, behaupte ich. Und das kann man ganz einfach machen. Die Tricks sind so leicht, und die steht in der Bibel. Es steht zum Beispiel in der Bibel, pflege das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Was ist Fleisch, laut Bibel? Das Fleisch sind zwei Dinge. Das Fleisch ist die alte Natur und der Stoff. Da ist Fleisch, meine Hand. Und jetzt kommt einfach etwas. Übermäßiges Essen und sich seine Sinne diesen Dingen auszusetzen, heizt das Fleisch an. Und dann sagt die Bibel, dann werdet Begierde erregt. Aus, das ist einfach so. Also muss ich die zwei Sachen vermeiden. Hier muss ich einfach bremsen, dass ich hier nicht in die Falle gehe, wenn ich das Problem habe. Jetzt muss man einfach ganz nüchtern sagen, wenn es so weit kommt, wie bei diesem Levit, dass selbst ein Diener Gottes eine zweite Frau sucht, dann ist da was in Gleis, da ist irgendwo im Kopf oben was rausgegangen. Und das ist eben das Problem. Zu mir kommen dann Leute und sagen, also ich könnte euch Namen sagen, da wird euch die Haare zu Berge stellen, da wird dir nicht glauben, dass das gibt, wo ein wirklich gestandener Mensch, der hat weiß nicht wie viele Kinder und alles, wo gestandene Männer mir plötzlich sagen, du, ich glaube, ich habe die falsche Frau. Und ich sage, sag mal, wie viele hast Kinder? Ich weiß nicht, wie viele hatte damals. Auf jeden Fall viele. Ich habe die falsche Frau. Das habe ich verrückt. Ich habe schöner formuliert, aber bei mir weiß man ja schon, was ich meine, wenn ich schön sage. Und wisst ihr, was noch war? Er ist dann sogar so weggegangen, dass er es ihr gesagt hat. Er hat gesagt, es war dann die größte Dummheit, die er jemals begangen hat. Wisst ihr, was soll der Unsinn? Ich sag's mal hart. Selbst wenn ich jemand Falsches heiraten würde, jetzt frage ich mal ganz gefährlich, wo steht denn in der Bibel, was richtig ist? Jetzt kommen wir zum biblischen Befund. Was sagt denn die biblische Lehre, wer ist richtig? Wisst ihr, was da kommt? Nix. Die Bibel hat keine Lehre, dass es einen idealen Ehepartner gibt. Sondern die Bibel sagt, nur im Herrn muss es geschehen, es muss ein Gläubiger sein. Und wenn zwei Gläubige heiratet, dann sage ich es einmal ganz vorsichtig, dann muss man im Endeffekt jedes Problem lösen. Dann muss das lösbar sein, von der Bibel her. Da gibt es dann kein Ausweichen. Wenn dann manche hochdekorierte Bibellehrer, ich könnte jetzt wieder einen Namen sagen, ich will es bloß nicht öffentlich sagen, dann sagen, wenn eine Ehe zerrüttet ist, dann ist sie gestorben, dann ist sie tot. Und das ist im 1. Korintherbrief gemeint, dass jemand stirbt nach dem mosaischen Gesetz. Dann kannst du ruhig zu jemand anders gehen. Dann ist das die offene Gotteslästerung und Blasphemie, sage ich mal ganz hart. Also ich möchte es einfach mal so deutlich ausdrücken. Das Grundproblem ist einfach, wenn du auch das siehst, was sich hier abspielt, dass du in der Endzeit, ich sag's einmal, jede Verrücktheit in der Gemeinde Jesu reinkriegst. Und wir müssen auch lernen, hier normal zu bleiben. So wie wir mit der Welt umgehen lernen müssen, gebrauche ich die Welt, als gebrauchtest du sie nicht. Das heißt, ich gebrauche die Welt. Ich sitze in einem Auto und fahre irgendwo hin. Aber ich mache aus meinem Auto keinen Götze. Ich muss das nicht machen. Ich habe es vorher mit Andreas nochmal erzählt, der Dr. Jafin, der kauft scheinbar die Autos so. Der überträgt es wieder auf die andere Seite. Der geht einfach in ein Autohaus, macht die Tür auf und sagt, ich möchte ein Auto. Und dann sagt er, was für ein? Sagt, das ist ganz einfach. Geben Sie mir das kleinste und das billigste Auto, das Sie haben. Ist völlig egal, was kostet, wie es aussieht. Interessiert mir alles nicht. Das kleinste und das billigste hernimmt. So kauft er Autos. Sind ja auch extrem. Aber ihr versteht, man kann natürlich auch das andere Extrem treiben, dass man dann aus dem Auto ein Götze macht. Das heißt, so muss man die Welt gebrauchen. Und genauso muss man das Zwischenmenschliche sehr. Wenn man verheiratet ist als Gläubiger, dann führt man ganz normales Sexualleben wie jeder andere auch. Ich sage jetzt ausdrücklich normal. Und was steht über Sexualleben in der Bibel? Da kann man klare Aussagen, könnt ihr auch selber nachlesen. Die Bibel sagt ganz einfach, nicht mit leidenschaftlicher Gier wie die Heiden. Nicht die Exzesse dieser Welt. Ausfertig, aber alles andere ist normal. Aber, absolut tabu, Ehebruch. Absolut tabu, Scheidung. Absolut tabu, Wiederheirat. Diese ganzen Dinge sind tabu von der Bibel her. Das müssen wir einfach sehen. Und wir müssen wiederum lauthals verkündigen in der Gemeinde Jesu, diese Dinge sind tabu. Finger weg. Und, ganz schlimm. Mir hat einmal eine fromme Frau, hat mir einmal erklärt, ich erzähle das einfach einmal als Warnung, wie sie mit einem Mann verheiratet war, den sie nicht wollte. Wie sie dann in Gedanken, wenn sie mit ihrem Mann umgegangen ist, die ganze Zeit in Gedanken ein anderes Gesicht sich vorgestellt hat. Das heißt, die hat platonische Ehebruch begangen. Das ist laut der Bergpredigt genauso Ehebruch, wie wenn sie es getan hätte. Das müssen wir einfach sehen. Und die Gläubigen müssen da lernen, ihre Hirn zu kontrollieren. Das heißt, ihre Gedanken. In der Bibel steht nämlich, dass der Teufel das Fleisch über die Gedanken anspricht. Und da müssen wir einfach sehen, der Gläubige muss so radikal in seiner Grundherzenshaltung diesen Dingen gegenüber sein, dass er das so ausrottet, dass es ausgeschlossen ist. Es gibt hier nichts, wo man mitspielen kann. Da gibt es nichts. Das muss radikal in der Wurzel beim Gläubigen zementiert sein, dass hier aus ist. Da gibt es nicht einmal den Gedanke dran. Und dann wäre das wie bei dem Levit nicht passiert. Jetzt frage ich mal ganz vorsichtig. Was meint ihr? Was hat dem seine richtige Frau gesagt? Überlegt euch mal. Was für ein Elend kam hier über Familie? Was hat dem seine richtige Frau gesagt? Was denkt ihr, was hat die Tochter von diesem Gastgeber, was hat die gesagt? Was hat die denkt von ihrem Vater? Muss man sich vorstellen. Stell dir das mal vor. Stell sich wirklich plastisch vor. Was ist in dem Stamm vorgegangen, dass dann, überlegt euch einmal, das sind Mütter gewesen, sind Tausende von Männern dann gestorben, letztendlich, und man hat verboten, mit diesem Stamm Kontakt zu haben, wegen dieser eine Sünde. Begonnen hat, dass ein Levit ein Kebsweib wollte. Ihr müsst mal zurückgehen, bis in die Wurzel. Und begonnen hat es wieder dramatischerweise in Bethlehem, Juda, im Zentrum, wo eigentlich die wahren Gläubigen sitzen. Und wiederum waren Levit beteiligt. Bei Micha waren Levit beteiligt. Immer das Gleiche. Und das ist das Teuflische, was Gott hier ja aufzeigt in der Bibel. Wo wir einfach vorsichtig sein müssen. Ich war früher naiv. Ja, aber Schwester, die haben mir immer gesagt, ich weiß, was in dieser Welt vorgeht. Und die Schwester immer gelacht hat gesagt, Karl, oh Mann, du bist ja so naiv, du weißt gar nichts. Du glaubst, du weißt was, aber in Wirklichkeit weißt du gar nichts. Das ist alles hundertmal schlimmer, wie du denkst. Und das ist nämlich das Problem. Ich habe früher geglaubt, bei wahren Gläubigen passiert das alles nicht. Das ist nicht wahr. Sondern muss einfach sich bewusst sein. Dieser Zeitgeist geht an die Gemeinde. Ich habe früher geglaubt, wir in Halbstadt sind da vollkommen immun. Also ich sage es mal hart, auch gegen Einflüsse, nicht nur das, sondern auch andere Einflüsse. Ich habe mir den Zahn ziehen lassen. Ich bin mir vollkommen bewusst, dieser Zeitgeist ist so teuflisch und so gefährlich, dass er überall reinkommt. Das ist wie Flugsand in die Ritze. Was muss ein Teufel, ein Gläubiger tun, dass er das Teuflische nicht tut? 1. Korinther 5 ist das Musterkapitel. Säge den Sauerteig aus. Das heißt, ich muss in meinem eigenen Herzen diesen Sauerteig rauswerfen, dass ich hier sauber bin. Aus. Das müssen wir einfach sehen. Wisst ihr, und ich könnte euch zum Beispiel hier jetzt Beispiele bringen. Namentlich, ich mache das nicht, weil das sind seelsorgerliche Dinge. Aber ich weiß Fälle, wo wiederholter Ehebruch nur geschehen konnte, wo eine Gemeinde, zwar nicht mir, wo eine Gemeinde einen echten Ehebruch erkannt hat und nicht gestraft hat durch Gemeindezucht. Und die Folge davon war, dass der Mann wieder Ehebruch begangen hat. Das heißt, es ist von letzter Bedeutung, dass man hier auch diese Dinge in der Gemeinde Jesu durch Gemeindezucht straft, dass man hier eine klare Stellung einnimmt. Also es gibt vielleicht einfach einmal, dass ihr seht, was da möglich ist. Es gibt derzeit eine Gemeinde, die scheinbar, wo ein Evangelist, ein Reiseevangelist für die Brüder vor mir warnt. Der warnt vor mir, ihre Gemeinde im Umfeld, weil ich scheinbar lehren würde, nach denen ihrer Theorie, dass man das Heil sich verdienen müsste. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt aus meinem Mund. Ich habe es noch nie bei mir gehört, insofern vielleicht verwechselt er mich auch. Aber er sagt, ich lehre, dass man das Heil sich verdienen müsste. Völliger Unsinn. Aber in derselben Gemeinde wird geduldet, dass ein Mann Wort verkündigt, den die Polizei erwischt hat, dass er 3 Jahre lang aus dem Internet sich Kinderpornos runtergeladen hat. Nur mal, dass man mal sieht, was da hinter der Kulisse abgeht. Ja, das ist eine Schwester, die absolut glaubhaft ist, hat mir das erzählt. Ich sage ja keine Namen, was ist, von da kann ich es anonym erzählen. Wisst ihr, ich saß dann wieder am Telefon, mir sind die Haare zu Berge gestanden, und habe gesagt, was ist der Gemeinde Jesu noch möglich? Aber die gleichen Leute waren von mir und sagten, der Karl-Arne ist ein Verführer. Also ich weiß nicht, ob sie das Wort Verführer gebraucht haben, aber sie waren natürlich auf jeden Fall. Wisst ihr, dann merkst du, wie das Normale auf den Kopf gestellt wird. Das ist irre. Was hier in der Gemeinde Jesus sich abspielt. Aber wenn du das siehst, was mir zu dem Kapitel so dramatisch ist, das ist einfach, es geschieht doch nicht bei dann. Es geschieht doch nicht bei den bösen Stimmen, sondern es geschieht in Bethlehem, Juda. Dort ist die Wurzel. Es geschieht vor einer Frau, die aus dem Zentrum der Gläubigen kommt, aus der strengsten Richtung. Und es geschieht bei einem Leviten, bei einem priesterlich Dienenden. Und dann geschieht es beim Stamm Benjamin, die gehören ja auch zu den positiven Stämmen in der Bibel. Benjamin ist ja der von der Rechte Geborene, der. Wisst ihr, wenn ich dann den Zusammenhang sehe, Josef, Benjamin, Ephraim, Manasse, dann wird es mir voll schwindelig, weil dann habe ich die Elite absolut. Dann habe ich die wahren Gläubige und dort ist die Gefahr. Und warum zeigt Gott es auf und sagt der Endzeit? Warum passiert es hier? Weil wir aufpassen müssen, das geht auch zu den wahren Gläubigen. Und wenn man dann sieht, wenn man dann zu spät reagiert, die haben zu spät reagiert, die hätte diese Benjamin nicht doch vorher verwarnen sollen, dann siehst du, dann kannst du letztendlich nur noch eine Situation retten, wenn du wirklich das allerletzte an Mitteln aufführst, nämlich dann am Schluss müsstest Tausende sterben wegen dieser Sache. Dann musst du mit dramatischen Mitteln letztendlich nochmal retten, was zu retten ist. Das kann man aber verhindern, wenn man vorher dagegen steuert. Ich habe den Fehler auch schon gemacht, weil ich zu spät reagiert habe. Epheser 4,19. Nachdem sie alles Gefühl verloren, sich der Ausschweifung ergeben haben, zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit mit unersättlicher Gier. Diese grauerhafte Tat, da merkst du, da ist keinerlei Gespür mehr, auch bei dem Mann. Wisst ihr, jetzt könnte man ja sagen, es ist schon so viel passiert, so viel Schlimmes passiert. Jetzt musste ihr Frau sterben. Es wurde ihr Mädchen geschändet. Es ist Ehebruch passiert. Hier vor der Heide, überlegt mal, was das für ein Bild war, für ein Zeugnis Jebus gegenüber. Jerusalem, dort saßen die Heide. Was das für ein Zeugnis war. Da war das Zeugnis doch kaputt. Und jetzt könnte man eigentlich denken, jetzt mit einem geistlichen Gespür bricht der Mann zusammen ob seiner Sünde und sagt, warum habe ich die Frau überhaupt geholt? Beginnt das Klagelied über seine eigene Sünde, auf keine Spur. Wisst ihr, was er tut? Er zerschneidet die in Stücke. Saul macht das später mit Ochsen. Das hat er nachgemacht. Ist euch aufgefallen? Saul geht nachher hin, zerstückelt Ochse und zerschickt sie alle Stämme Israels. Der spielt das nach der Saul. Das ist erst die Wurzel. Gibea, Saul, hier, das sind lauter Zusammenhänge, wenn ihr das einmal seht in der Bibel. Saul macht genau das Gleiche. Jetzt zerstückelt auch die Ochse und schickt sie jeden Stamm Israels. Das ist schon Zusammenhänge. Aber wie kann ein Mensch, nachdem er seine Frau schon, seine Nebenfrau, wohlgemerkt, schon zu Tode geschändet hat, hingehen und die in Stücke schneiden? Was muss bei einem Mensch passieren, dass so pervers werden können? Da seht ihr, was bei dem Hirn von diesem Leviter im Untergrund passiert ist. Das hat nichts mehr mit Rache zu tun gehabt. So was tut man nicht. Das ist jedes Gespür verloren. Es ist Endzeit. Und Endzeit, ich sage es mal vorsichtig, Endzeit wird uns Dinge bringen, wo nicht nur die Welt furchtbar sein wird, sondern auch bei den Gläubigen werden furchtbare Dinge passieren. 2. Timotheus 3,1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Läster, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, zuchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Ist das die Welt? Dabei haben sie den Schein von Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Das passiert bei den Gläubigen. Das ist nicht der Endzeitmensch draußen, das ist der Endzeitmensch drinnen. Es passiert bei den Gläubigen. Das ist das Drama. Die Gläubigen sind es, nicht die Ungläubigen. Die Bibel sagt in Matthäus 24,11, es wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Überall. Sie geht so weit, dass sie sagt, wenn Gott das nicht beenden würde, würde kein Mensch gerettet werden. So schlimm ist das. Und in Offenbarung 9, Vers 20, da sieht man einfach, in der Welt draußen sind diese Sünder vollständig vorherrschend und die färben dann auf die Gläubigen ab. 9, Vers 20 heißt es, sie tat nicht Buße von den Werken ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen von Gold, Silber, Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, Abtreibung, prägt die Endzeit, von ihrer Zauberei, der Okkultismus feiert Triumphe, von ihrer Unzucht, da steht das Wort Paranoia, das ist normal in manchen Bibeln mit Hurerei übersetzt, also Unmoral jeder Spielart, und von ihren Diebereien. Das ist ein Erfolg von Dieben und Betrügern. Das ist halt das Normalste. Wenn du heute einer Kasse was zurückgibst, wenn du 10 Mark zu viel gekriegt hast, dann guckt man dich an, wenn du nicht normal wärst. Wenn du heute ehrlich bist, bist du nicht normal. Diese Sünde prägen, jetzt müssen wir aufpassen, dass die Gläubigen nicht noch packt. Und dass wir nicht infiziert werden von diesem Dreck. Und was mir hier sehr geholfen hat oder was mir hilft, ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie der Paulus manchmal formuliert. Er benutzt eine wunderbare deutsche Konstruktion, die völlig nichtssagend ist im Normalbereich. Aber in dem Fall, wenn ihr das in dem Kontext siehst, im Zusammenhang köstlich ist, er sagt, du aber. Und am meisten kommt nur Formulierung Mensch Gottes, zum Beispiel, fliehe. Widerstrebe, gib Widerstand. Das heißt, enthalte dich. Du musst einfach lernen, in der Bibel, einfach ganz kindlich die Bibel zu lesen und bei diesen Dingen anzuhalten und zu sagen, Widerstand bis aufs Blut. Einfach ernst nehmen, die Bibel nicht mehr traditionell zu lesen, einfach runterzulesen, sondern wenn man die Punkte kommt, Widerstand zu leisten, sein eigenes Herz zu stählen, innerlich sich festzumachen, zu sagen, mit mir nicht. Wisst ihr, das war so. Das Teuflische ist ja, wenn du die Geschichte liest, dann denkst du alles, das ist Entschiedenheit. Das denkst du doch. Man hat auch bei Micha, denke ich, Entschiedenheit mit seiner Mutter, dass er ihr das bekennt. Dabei war es Lumperei. Dass sie dann sagt, oh, jetzt gelobe ich im Herrn, dass er das als Spende von mir kriegt. Das war der reine Betrug schon im Kopf bei der Frau. Und so ist es auch bei dem Mann. Dass der Mann jetzt die Frau in Stücke zerschneidet, ist doch kein Zeichen von Entschiedenheit. Ist doch kein Zeichen von Radikalität. Das ist die weitere Teufelei. Ist der Höhepunkt. Und da siehst du, alles kaputt. Wisst ihr, und jetzt kommt das Entscheidende für uns in der Endzeit. Das ist auch der Grund, warum ich die Kapitel drum so ausführlich behandle. Es ist einfach so, wir können das nicht mehr ändern. Ich kann da draußen nichts ändern. Ich kann die Christenheit nicht ändern. Ich kann den Büchermarkt nicht mehr beeinflussen. Ich habe keine Chance. Ich kann ja machen, was ich will. Ich habe überhaupt keine Chance. Wisst ihr, und es wird dann alles in frommer Gewandte nur verkauft. Ich habe vor Jahren schon der Leuchterverlag verwarnt, wegen mit Brüdern zusammen, wegen einer Publikation Begegnung auf dem Karmel. Das ist absolut, das geht nicht, dass man sowas publiziert im Reich Gottes. Wisst ihr, was passiert ist? Und dann denkt, ja gut, Leuchterverlage, inzwischen ist das so, dass die anderen Verlage, auch die konservativen, bibeltreue Verlage, die haben das inzwischen alles verkauft und übernommen. Das ist halt alles normal. Du kannst heute im Reich Gottes jeden Dreck platzieren, ist überhaupt kein Problem. Wisst ihr, im Endeffekt können wir das nicht aufhalten, keiner von uns. Aber wisst ihr, was wir können? Das tun, was im Sprüche steht. Mehr als alles andere habe Acht auf dein Herz. Wir müssen auf uns aufpassen. Du aber. Wir müssen das wissen, dass das im Prinzip passiert, dass dieser Zerfall geschieht. Wir müssen wissen, dass es unnormal ist und wir müssen lernen, Widerstand zu leisten. Und ich möchte nochmals empfehlen, ich habe schon öfters empfohlen, nehmt mal die Schlachtertestamente, die sind ja sehr billig. Nehmt einfach mal so ein Schlachtertestament, das geht relativ schnell, so ein Ding kann man relativ leicht durchlesen. Also wird man jetzt einmal im Monat durchlesen, von daher, das sind 12 Kapitel pro Tag. Brauchen wir nicht. Aber man kann es zumindest relativ zügig durchlesen. Und nehmt mal nur eine Farbe, zum Beispiel Rot, und unterstreicht aus der Bibel nur Befehlsform. Wenn die Bibel sagt, fliehe, zu deinem Späte, irgendwo, wo Gott auffordert, wo Befehlsform ist, unterstreiche mal bloß, gib Befehlsform. Und leg das hin. Und dann von Zeit zu Zeit guckt er immer bloß her, was die Bibel dir als Gläubiger befiehlt. Wenn es dem anderen befohlen wird, bloß nicht unterstreichen, sondern bloß, wo die Gläubige etwas befohlen wird, ein Strich. Und dann guckt ihr mal, blättert ihr mal durch und lest ihr mal, dann werdet ihr sehen, wie die Bibel voll Befehle ist für die Gläubiger, wo sie Widerstand leisten sollen gegen diese Dinge. Und dann kommt unser Herz zur Ruhe. Wenn wir hier den Strudel mit reingerissen werden, werdet ihr keine Ruhe mehr haben. Das frisst dich auf. Und das ist zwar ein ganz blöder Ausspruch, während den Anfängen, aber es ist was dran. Bevor es losgeht, gleich Widerstand von Anfang an, von der ersten Minute. Gut, ich möchte beten. Der Jesus möchte dir einfach danken, dass du trotz dieser Elend-Trennzeit der Gemeinde und auch uns bis heute erhalten hast. Und es ist deine Gnade, dass wir überleben durften bis zur Stunde, trotz aller Verkehrtheit. Und danke dir einfach für die kostbare Kraft und für die reinigende Kraft deines Blutes, dass wir drum auch den Fängen des Teufels entfliehen können. Gib uns einfach Gnade. Du weißt, wo jeder kämpft, wo jeder steht. Dass wir diesen Dingen allen entfliehen dürfen, dass wir einfach Widerstand leisten dürfen vom tiefsten Herzensgrund her. Einfach alles so sehr, wie du es siehst und dann mit der heiligen Herzensentscheidung dir dem Lamm zu folgen, wohin du gehst, mittendrin in einer verkehrten Welt, in einem verkehrten Geschlecht. Gib einfach Gnade. Erbarm dich uns und dafür danke ich dir. Amen.